NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Großbritanniens neuer Außenminister Boris Johnson erhitzt bereits jetzt die Gemüter. In London und in Brüssel. Dazu auch unser Kommentar. In Rheinland-Pfalz hat Malu Dreyer den Misstrauensantrag überstanden, die Krise aber vermutlich noch nicht. Und die gesetzliche Krankenversicherung will die Zusatzbeiträge für Versicherte kräftig erhöhen. 2 Wochen hatte er sich vermeintlich von der Politik abgemeldet, aber jetzt ist er schon wieder da, Londons Ex-Bürgermeister und Brexit-Frontmann Boris Johnson. Kritiker bezeichnen ihn als Clown, als Populisten, als britischen Trump oder als notorischen Undiplomaten. Und genau diesen Boris Johnson hat die neue britische Regierungschefin Theresa May gestern Abend zum künftigen Außenminister des Königreichs ernannt. Wen sie sonst noch in ihr Kabinett berufen hat, berichtet Thorsten Huhn aus London.
Er ist weiterhin der Mann, über den die Briten reden, der neue Außenminister Boris Johnson. Der exzentrische frühere Londoner Bürgermeister war der Anführer der Brexit-Kampagne, obwohl er eigentlich kein ausgesprochener EU-Gegner war. Aus dem Kampf um die Nachfolge von David Cameron zog er sich zurück. Die neue Regierungschefin Theresa May aber holte ihn, überraschend für alle, ins Kabinett. Kein Wunder, dass er May für ihre erste Rede nach der Amtsübernahme lobte. Ich stimme völlig mit ihren Ansichten überein, dass Chancengleichheit wichtig ist und man den Menschen bessere Möglichkeiten für ihr Leben geben sollte. Wir haben nun die große Chance, das neue Verhältnis zur EU und zur ganzen Welt zu einem Erfolg zu machen. Und ich bin erfreut, dabei eine Rolle zu spielen. Es fällt vielen schwer, sich Boris Johnson mit seinen wirren Haaren und den schlecht sitzenden Anzügen als britischen Chefdiplomaten vorzustellen. May hat ihn wahrscheinlich ins Kabinett geholt, um ihn einzubinden. Und auch, weil der Exzentriker an der konservativen Parteibasis sehr beliebt ist. Für die Kontakte zur EU wird Johnson nicht zuständig sein. Das ist die Aufgabe von David Davis, der die Leitung des neu zu schaffenden Brexit-Ministeriums übernehmen wird. Der 67-jährige Konservative gilt als euroskeptisch. Er spielte zuletzt eine wichtige Rolle in der konservativen Partei. Ein Ministeramt hat er noch nicht bekleidet. Theresa May hat aber nicht nur Euroskeptiker ins Kabinett geholt. Der neue Finanzminister Philip Hammond ist kein EU-Gegner, aber ein enger politischer Vertrauter von May. Er war zuletzt Außenminister und sorgt sich jetzt um die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Großbritannien. Wir werden kurzfristig einige Herausforderungen zu bestehen haben mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Entscheidung vom 23. Juni, die Europäische Union zu verlassen, war ein Schock. Sie hat das Vertrauen in der Wirtschaft erschüttert. Viele Firmen zögern jetzt mit ihren Investitionsentscheidungen. Man fürchtet in Großbritannien eine Rezession. Der neue Finanzminister will da gegensteuern. Aber er weiß auch, was die Wirtschaft derzeit so verunsichert. Die Wirtschaft will verstehen, wie es weitergeht mit den Verhandlungen mit der Europäischen Union, was unsere Ziele sind für die zukünftigen Handelsbeziehungen zwischen Britannien und der EU. Doch mit der Unsicherheit werden Großbritannien und seine Partner noch lange leben müssen. Denn es dürfte Jahre dauern, bis die Verhandlungen zwischen London und Brüssel Ergebnisse bringen. Die neue Premierministerin hat sich dazu noch nicht konkret geäußert. In ihrer ersten Rede nach ihrer Ernennung machte May den Briten aber Mut für die Zukunft. Wir erleben gerade einen wichtigen Moment in der Geschichte unseres Landes. Nach dem Referendum stehen wir vor einer Zeit großer nationaler Veränderungen. Wenn wir die Europäische Union verlassen, dann werden wir eine neue, positive Rolle für uns in der Welt finden. Und wir werden Großbritannien zu einem Land machen, das nicht nur für die wenigen Privilegierten arbeitet, sondern für uns alle.
But for every one of us.
Aus London berichtete Thorsten Huhn. Großbritanniens neuer Außenminister Boris Johnson, um auf den nochmal zurückzukommen, wird also für das Verhältnis des Vereinten Königreichs zur Europäischen Union zuständig sein, sobald sein Land aus der EU ausgetreten ist. In Brüssel reiben sich viele verwundert die Augen, hat doch Johnson schon als junger Zeitungskorrespondent in Brüssel oft Gift und Galle über die EU gespuckt. Wie die Reaktionen am Sitz der EU ausfallen, weiß Kai Küstner.
Eins jedenfalls lässt sich mit Sicherheit sagen. Wie auch immer man zu Boris Johnson steht, dieser Mann lässt niemanden kalt. Selbstverständlich auch in Brüssel nicht, auf das Johnson während seiner Brexit-Kampagne so erfolgreich geschimpft hatte.
Erstens ist das sicherlich der Versuch der neuen Premierministerin, die gesamte Partei zu einen. Zweitens hat mich das schon verwundert, dass derjenige, der den Brexit organisiert hat, in der Art, wie er ihn organisiert hat, mit Kampagnen, die nicht mal knapp an der Wahrheit vorbeigingen, sondern sehr weit an der Wahrheit vorbeigingen, jetzt europäische Politik zu betreiben hat oder mit Europa kooperieren muss.
Sagt einer, der in Zukunft irgendwie mit dem neuen britischen Außenminister wird umgehen müssen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, Elmar Brok. Der Boris Johnson gleichzeitig vorab darum bat, doch bitte seriös zu arbeiten.
Ich hoffe aber, dass er so viel Verantwortungsgefühl aufbringt, dies nicht wieder zu einer neuen Show darbieten zu nutzen.
Mahnte Brok im ARD-Hörfunk-Interview. Boris Johnson hat sich mit bisweilen clownesken Auftritten einen ganz besonderen Ruf erarbeitet. Schon als EU-Korrespondent des Daily Telegraph in Brüssel Anfang der 90er Jahre soll er eine durchaus auffällige Erscheinung gewesen sein. Die EU-Kommission bedachte die Personalie aus London mit ein paar dürren Worten. Wir nehmen die Ernennung zur Kenntnis und sind bereit, mit dem neuen Außenminister zusammenzuarbeiten. Erklärte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini. Eine Anstandsfloskel also, mehr nicht. Bei anderen Personalien erklärt die EU-Kommission auch gerne mal, dass sie sich auf die Zusammenarbeit freue. Interessant wird es auf jeden Fall, wenn der Mann, der so stark zu polarisieren weiß, sich nun erstens als Chefdiplomat zu betätigen versucht und zweitens schon bald am Tisch der EU-Außenminister Platz nimmt. Der französische Vertreter Ayrault gab schon mal einen Vorgeschmack. Im Wahlkampf habe Johnson die Briten angelogen. Jetzt stehe er selbst mit dem Rücken zur Wand, befand Ayrault im Radiosender Europe 1.
Zuerst dachte ich, es sei ein Scherz.
So reagierte die Grünen-Fraktionschefin im EU-Parlament Rebecca Harms auf die Berufung Johnsons zum Außenminister. Jetzt, so Harms, wisse sie nicht, ob sie lachen oder weinen solle. Boris Johnson wird zwar als Außenminister viel mit der EU zu tun haben, aber er wird nicht derjenige sein, der die Austrittsverhandlungen führt. Dafür wird im Kabinett David Davis zuständig sein.
Also David Davis, der ja auch mal Parteivorsitzender war, ist wirklich ein ideologischer Antieuropäer. Und da muss klar gemacht werden, dass die Hoffnung, die man da äußert, dass man den Binnenmarkt kriegt ohne die Bedingungen. Wer Vorteile haben muss, muss auch die Lasten teilen.
Der CDU-Abgeordnete Brok glaubt nicht daran, dass die neue britische Premierministerin mit ihren Personalentscheidungen die EU bewusst hat provozieren wollen. Es gehe ihr vielmehr darum, den eigenen Laden zusammenzuhalten.
Aus Brüssel war das Kai Küstner. Warum? Das ist genau die Frage, die sich heute viele Beobachter stellen. Warum hat die britische Premierministerin denn nun ausgerechnet Boris Johnson zum Außenminister gemacht? Er gilt als unkontrollierbar und viele sagen über ihn, er vermarkte in erster Linie sich selber. Ist seine Ernennung also wirklich ein geschickter Schachzug von Theresa May, um einen möglichen Kritiker einzubinden, wie allenthalben vermutet wird? Jens-Peter Marquardt kommentiert.
Boris Johnson zum Außenminister zu machen, auf diese Idee muss man erst einmal kommen. Undiplomatischer als Johnson kann ein Politiker kaum sein. Für eine schnelle Pointe oder einen Gag hat er jedenfalls bisher kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen. Hillary Clinton, Obama, Erdogan, die Israelis und die Palästinenser, die Chinesen, die Franzosen, die Afrikaner. Es gibt kaum einen Politiker oder ein Volk dieser Welt, über das sich dieser Pumuckel, der so gern Churchill sein möchte, in den vergangenen Jahren nicht lustig gemacht hat. Deshalb tourte er früher auch durch die Witzshows des britischen Fernsehens. Mit Boris im Studio stiegen die Einschaltquoten. Nicht unbedingt die beste Vorbereitung für den Topjob im Foreign Office. Und vor allem nicht in diesen für das Land schwierigen Zeiten. Die britische Politik ist jetzt extrem gefordert. Nicht nur durch den Austrittsprozess aus der EU. Irak, Syrien, IS, der Iran, Osteuropa. Großbritannien ist nicht irgendein Kleinstaat. Das Land war bisher ein wichtiger Mitspieler auf der Weltbühne. Eine Atommacht und ein verlässlicher Partner. Und jetzt, mit dem Großmaul und Komiker Boris Johnson an der Spitze der britischen Diplomatie? Außenpolitisch war Johnson zuletzt dadurch aufgefallen, dass er den syrischen Präsidenten Assad zum wichtigen Verbündeten erklärt und dem russischen Präsidenten Putin für den Einsatz in Syrien gedankt hat. Das entspricht nicht unbedingt der NATO-Strategie. Und dabei ist Großbritannien der zweitwichtigste Partner im transatlantischen Bündnis. Was also hat sich Theresa May dabei gedacht, ausgerechnet Johnson, diesen Undiplomaten, zum Außenminister zu machen? Innenpolitische Gründe haben sie dazu gebracht. Sie wird sich gedacht haben, besser ein möglicher Konkurrent und Rivale, der am Kabinettstisch sitzt, als einer, der maulend und unzufrieden durchs Regierungsviertel zieht. Und Johnson ist der Liebling der konservativen Partei. Seine Berufung auf einen wichtigen Kabinettsposten bringt May Punkte bei der Parteibasis. Trost für die Mitglieder, die nicht über den Parteivorsitz abstimmen durften, weil nach den Wahlrunden in der konservativen Unterhausfraktion nur noch Theresa May als einzige Kandidatin übrig geblieben war. Johnsons Berufung soll die überwiegend EU-feindliche Tory-Basis beruhigen, die damit leben muss, dass mit Theresa May jetzt eine Politikerin die Geschäfte in der Downing Street führt, die vor dem Referendum für den Verbleib des Landes in der Europäischen Union war. Leider ist Boris Johnson zu alt, um ihn jetzt noch auf die Diplomatenschule zu schicken. Aber immerhin, er ist intelligent, er ist weltgewandt und immer für eine Überraschung gut. Vielleicht wächst er ja mit seinen Aufgaben und wird endlich erwachsen.
Boris Johnson ist der neue britische Außenminister. Jens-Peter Marquardt kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Rheinland-Pfalz hat sich heute die ganze Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hinter die Ministerpräsidentin gestellt. Malu Dreyer hat damit den Misstrauensantrag überstanden, mit dem Oppositionsführerin und CDU-Landeschefin Julia Klöckner sie so gerne gestürzt hätte. Armin Angele war dabei, als Landtagspräsident Henrik Hering das Ergebnis verkündete.
Abgegebene Stimmen 101. Mit Ja haben gestimmt 49 Stimmen, mit Nein haben gestimmt 52 Abgeordnete.
Damit ist der Misstrauensantrag gescheitert. Ministerpräsidentin Dreyer kann weiter regieren. Die Opposition aus CDU und AfD hätte zwei Abweichler aus der Regierungskoalition benötigt, damit Dreyer zurücktreten muss. Doch alle 52 Abgeordneten der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen stimmten gegen den Antrag. Nach der Abstimmung zeigte sich Dreyer erleichtert. Sie bedankte sich bei den Abgeordneten der Ampelkoalition.
Ich bin sehr froh über dieses klare Votum. Sie wird mir weiterhin Rückhalt geben. Danke für eure Unterstützung.
An die Bürger appellierte die Ministerpräsidentin, ihr weiterhin zu vertrauen.
Sie haben am 13. März im Rheinland-Pfälzischen Landtag gewählt und viele Menschen haben an diesem Tag auch mir ganz persönlich das Vertrauen gegeben. Ich versichere Ihnen, dass ich zu keinem Zeitpunkt dieses Vertrauen missbraucht habe.
CDU-Landeschefin Julia Klöckner warf den Fraktionen der Ampelkoalition vor, der Regierung quasi einen Blankoscheck ausgestellt zu haben. SPD, FDP und Grüne hätten sich damit hinter die gescheiterte Politik beim Verkauf des Flughafens Hahn gestellt.
Die Ministerpräsidentin hat ihre Sorgfaltspflicht beim Hahn-Verkauf verletzt. Sie hat die Hauptverantwortung für das Debakel, weil sie auch für die Seriosität des ominösen Käufers geworben hat, der sich nachher als Betrüger herausstellte. Und wir haben als CDU-Fraktion einstimmig deutlich gemacht, dass wir diesem Vorgehen nicht trauen und vertrauen. Die Ministerpräsidentin hat dadurch einen erheblichen Imageschaden unserem Land zugefügt.
Grund für den Misstrauensantrag ist der vorerst gescheiterte Verkauf des defizitären Regionalflughafens Hahn im Hunsrück. Ministerpräsidentin Dreyer versprach, alle Vorgänge rund um den Verkauf aufzuklären.
Es ist völlig klar, dass mit Blick auf den Flughafen Hahn noch ein schwieriges Stück Weg vor uns liegt. Selbstverständlich werden alle Vorgänge rund um die Vertragsauflösung geprüft und auch aufgeklärt.
Der Flughafen Hahn sollte an ein Unternehmen aus China verkauft werden, doch dieses stellte sich als nicht seriös heraus. Eine mit der Landesregierung vereinbarte Zahlung blieb aus, ein Bankbeleg der Firma war laut Innenministerium gefälscht. Das Geschäft platzte. Der Flughafen Hahn soll nun an einen anderen Interessenten verkauft werden, der neue Käufer muss aber erst noch gefunden werden.
Die gesetzlichen Krankenkassen haben zu wenig Geld. Sie kommen mit den Einnahmen aus den Beiträgen der Mitglieder nicht mehr aus. Die Konsequenz, ab dem kommenden Jahr sollen die Beiträge steigen, und zwar die sogenannten Zusatzbeiträge, den tragen die Versicherten allein. Was genau auf sie zukommt, erklärt Bettina Nutz.
Es ist eine Preisspirale nach oben mit mehrfachen Vorwarnungen, und so stimmen die gesetzlichen Krankenkassen die Versicherten erneut auf weitere und spürbar steigende Beiträge ein.
Wir werden im nächsten Jahr voraussichtlich den Durchschnitt auf 1,3 bis 1,4% Beitragssatz haben, und in 2019 gehen wir auch weiterhin davon aus, dass wir im Schnitt bei etwa 1,8% liegen werden.
Schätzt Doris Pfeiffer, die Chefin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Kassen, die Entwicklung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages. Und das bedeutet, was zusätzlich teurer wird im Gesundheitsbereich, zahlen allein die Beschäftigten. Der Anteil der Arbeitgeber bleibt gedeckelt. Ein Modell, für das sich die Politik vor Jahren entschieden hat, als die Wirtschaftslage schlecht war und die Unternehmen entlastet werden sollten. Heute läuft die Konjunktur zwar gut, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, viele Beitragszahler zahlen in die Sozialversicherung ein. Das räumt auch Kassenmanagerin Doris Pfeiffer ein.
Aber wir sehen, und das eigentlich seit vielen, vielen Jahren, dass die Ausgaben für die Versorgung deutlich stärker steigen als die Einnahmen. Wir nennen das das strukturelle Defizit. Wir haben da immer eine Differenz über viele, viele Jahre hinweg. Und hinzu kommt natürlich, dass der Gesetzgeber gerade in den letzten Jahren sehr viele Gesetze beschlossen hat, die zusätzliche Ausgaben verursachen.
Der GKV-Spitzenverband ermahnt deswegen heute noch einmal die Politik, bei Reformen die Ausgabenseite im Blick zu behalten und nennt dazu ein weiteres Problem. Die Kassen erhielten zu wenig Geld für Hartz-IV-Bezieher. Statt 90 Euro pauschal seien für sie im Schnitt knapp die Hälfte mehr im Monat nötig. In diesem Jahr bedeutet das als Folge eine Finanzierungslücke von 2,3 Milliarden Euro. Und wenn bald mehr Flüchtlinge anerkannt würden, sei die Entwicklung zwar schwer einzuschätzen, aber viele würden vielleicht erst einmal arbeitslos und bekämen damit zeitweise Hartz IV. Das Defizit könnte dann noch wachsen. Doris Pfeiffer.
Von daher ist unsere Forderung hier an den Bund, dass über Steuermittel, das heißt der Finanzminister, diese Kosten tragen sollte, damit nicht die Krankenkassen durch diese Kosten belastet werden.
Ein Beitrag von Bettina Nutz aus Berlin. Der Internetkonzern Google und die Wettbewerbshüter der Europäischen Union stehen seit Jahren auf Kriegsfuß. Immer wieder hat die EU-Kommission Google vorgeworfen, seine übermächtige Marktposition auszunutzen und Konkurrenten zu benachteiligen. Jetzt hat Brüssel ein weiteres Verfahren gegen den Online-Riesen eröffnet. Einzelheiten von Andreas Meyer-Feist.
Die EU-Kommission nimmt sich das wichtigste Geschäft von Google vor, die Online-Werbung rund um Suchanfragen. Damit verdient Google das meiste Geld, aber auf unfaire Weise, sagen die EU-Kartellwächter. Begründung? Unternehmen, die Google nicht ins Konzept passen, hätten es schwer, berücksichtigt zu werden, wenn sie Suchmaschinenwerbung platzieren wollen. Das sei aber für den Markterfolg entscheidend, weil fast jeder googelt und gleichwertige Alternativen fehlen würden. Wir glauben, dass all diese Beschränkungen Verbrauchern schaden. Sie bekommen die Suchergebnisse angezeigt, die Google ihnen zeigen will und nicht unbedingt diejenigen, die relevanter sind, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in Brüssel. Sehr oft schiebt Google die Suchergebnisse eigener Dienste höher nach oben. Das Unternehmen erstickt dadurch Wettbewerb, Wahlmöglichkeiten und Innovationen. Ein Verstoß gegen Wettbewerbsregeln findet auch der sozialdemokratische EU-Abgeordnete Eugen Freund.
Dass Google mithilfe seiner Suchmaschinen seine eigenen Dienste bevorzugt und damit der Konkurrenz, aber auch uns allen, also den Verbrauchern, schadet.
Entscheidender Punkt für die EU-Abgeordnete Monika Hohlmeier, CSU.
Dass Google innovative Wettbewerber versucht zu benachteiligen, damit die Menschen sie im Internet nicht finden.
Die Verbraucher hätten dadurch das Nachsehen und weniger Auswahl, wenn Google-Konkurrenten gute Geschäftsideen präsentieren wollen, aber nicht dürfen. Die EU-Kommission hat die Unterstützung des Europäischen Parlaments. Das Verfahren gegen Google, nicht nur für die CSU-Abgeordnete Hohlmeier, ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Europäische Kommission zeigt Zähne, gerade bei einem Unternehmen, das wie Google fast über 90% der Marktmacht innehat, was ohnehin schon eigentlich nicht möglich sein sollte in der Europäischen Union, gilt es sehr genau auf die Finger zu sehen.
Rund 74,5 Milliarden Dollar setzte Google allein im vergangenen Jahr um, 90% davon mit Online-Werbung. Bisher hat das Unternehmen sämtliche Vorwürfe konsequent zurückgewiesen. Google schade dem Verbraucher und dem Wettbewerb nicht, erklärte das Unternehmen zum neuesten Vorstoß aus Brüssel. Google drohen empfindliche Strafen, bis zu 10% des Jahresumsatzes. Aber für den EU-Abgeordneten Eugen Freund steht schon jetzt fest.
Bis hier ein Urteil gefällt wird, vergeht sicher noch sehr viel Zeit.
Google muss jetzt auf die Vorwürfe antworten.
Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist. Und wir bleiben noch mal beim Thema Europäische Union und Wettbewerb. Beamte der Deutschen Post bekommen üblicherweise eine Pension. Und dafür hat das einstige Staatsunternehmen Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt bekommen. Das hat die Wettbewerbshüter der EU auf den Plan gerufen und die Post musste die Zuschüsse zurückzahlen. Heute hat das EU-Gericht entschieden, das war nicht rechtens. Aus Brüssel Karin Bentsch.
Deutschland hat gewonnen, die EU-Kommission verloren. Bei dem Rechtsstreit ging es um die Frage, ob Deutschland die staatlichen Beihilfen, die es der Deutschen Post gezahlt hatte, zurückfordern muss. Das Unternehmen hatte das Geld teilweise dafür genutzt, Renten für ehemalige Postbeamte zu zahlen. Die EU-Kommission hatte Anfang 2012 gefordert, Deutschland müsse einen Betrag von bis zu 1 Milliarde Euro von der Post zurückfordern, weil es sich dabei um unzulässige staatliche Beihilfen handle, die gegen den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verstoßen. Die Luxemburger Richter sehen das ganz anders. Deutschland hat die Pensionen von Postbeamten nicht unerlaubterweise mitfinanziert. Die EU-Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die Deutsche Post dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten gehabt habe. Nach Ansicht der Richter handelt es sich also um erlaubte Beihilfen. Erleichterung bei der Bundesregierung. Tanja Alemani, Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin, sagte dem ARD-Hörfunkstudio Brüssel:
Wir begrüßen das heutige Urteil des Gerichts der Europäischen Union zu den Pensionslasten.
Das Gericht bestätige damit die Rechtsauffassung Deutschlands, so die Ministeriumssprecherin.
Nach der Privatisierung der Post wird diese jetzt gegenüber privaten Unternehmen gleichgestellt, aber nicht bevorzugt.
1995 wurde die damalige Bundespost in das Privatunternehmen Deutsche Post umgewandelt. Postbeamte wurden übernommen, inklusive ihrer Pensionsansprüche. Das neue Unternehmen Post musste dafür Milliarden zurücklegen. Es holte sich das Geld teilweise vom Bund zurück. Für die Deutsche Post könnte es nun einen Geldregen geben. Infolge der Kommissionsentscheidung hatte das Unternehmen rund 377 Millionen Euro an den Bund zurücküberwiesen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Unwetter hat es dieses Jahr besonders viele gegeben und oft sind die Stürme und Fluten völlig unvermittelt über die Bewohner der betroffenen Orte gekommen. Möglicherweise können gefährdete Gemeinden in Zukunft aber zielgenauer gewarnt werden. Das jedenfalls möchte der Deutsche Wetterdienst mit seinem neuen Unwetterwarnsystem erreichen. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Gerhard Adrian ist Präsident des Deutschen Wetterdienstes, kurz DWD, und er stellt gleich zu Beginn fest, dass was wir wettertechnisch in den letzten 6 Wochen erleben mussten, ist auch für den Profi ungewöhnlich.
Allein in den 2 extremen Wetterwochen seit Ende Mai hat der DWD deutschlandweit rund 3000 Unwetterwarnungen herausgeben müssen. Die deutschen Versicherer errechneten für den Zeitraum vom 27. Mai bis zum 9. Juni 2016 versicherte Schäden von rund 1,2 Milliarden Euro.
In vielen Regionen Deutschlands traten durch Starkregen kleine Bäche über die Ufer und wurden zu reißenden Flüssen. Schlimmstes Beispiel das bayerische Simbach. Hier zerstörte vor 6 Wochen eine Flutwelle die Innenstadt, mehrere Menschen wurden getötet. Davor wollen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes künftig präziser warnen, was als Bundesbehörde auch ihr gesetzlicher Auftrag ist. Bisher war Deutschland in rund 400 Warngebiete aufgeteilt, orientiert an den Landkreisen. Die Menschen im Landkreis Recklinghausen oder Rendsburg-Eckernförde erfuhren, dass es in ihrer Region ein Unwetter geben könnte. Wo genau aber, das war schwer vorherzusagen. Das soll sich ändern, so Hans-Joachim Koppert, Leiter der Wettervorhersage vom Deutschen Wetterdienst.
Ab sofort warnen wir so kleinräumig, dass man die Warngebiete einzelnen Gruppen der rund 10.000 Gemeinden in Deutschland zuordnen kann.
So wissen künftig die Dorstner, dass die Unwetterwarnung ihres Landkreises eher die Menschen in Haltern am See betrifft, knapp 20 Kilometer entfernt. Oder der Rendsburger, dass sich in seinem Kreis der Starkregen nur über Eckernförde ergießt. Das heißt, nicht nur Privatpersonen können sich auf ein drohendes Gewitter besser einstellen. Auch die Helfer, wie Polizei, Feuerwehr oder technisches Hilfswerk, können sich genauer vorbereiten. Denn der Katastrophenschutz in Deutschland liegt in der Hand der Landkreise.
Am wichtigsten sind diese ortsgenauen Warnungen des DWD eben vor allem bei kleinräumigen Wettergefahren. Dazu gehören Gewitter und Starkregen mit ihren oft folgenreichen Sturzfluten.
Auf eine sichere Prognose legt sich der Chef der Wettervorhersage des DWD, Hans-Joachim Koppert, aber jetzt schon fest.
Die 100%ige genaue Vorhersage wird es nie geben.
Aber eben die regional präziseren Warnungen vor Unwettern. Ab sofort auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes und ab August auch als App für das Handy.
In Deutschland und anderen europäischen Ländern sind offenbar Diebe aus Litauen unterwegs, die Autos und Autoteile stehlen. Sie sind in Banden organisiert und werben unter anderem junge Männer an, die sie zu den Diebstählen zwingen, mit Gewalt und psychischem Druck. Das haben Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung gezeigt. Damit müsste eigentlich der Straftatbestand des Menschenhandels erfüllt sein. Den gibt es aber bisher nur als Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung oder zur sexuellen Ausbeutung, nicht als Menschenhandel zur Ausnutzung von Straftaten. Einzelheiten von Denise Friese aus Essen.
Fotos aus Ermittlungsakten der Essener Polizei belegen, wie brutal die Banden zum Teil vorgehen. Auf einem ist ein junger Mann zu sehen, der gefesselt auf dem Boden liegt, mit dem Kopf in einer Blutlache. Er gehörte zu einer litauischen Bande, die hauptsächlich Navigationsgeräte aus Autos in Nordrhein-Westfalen gestohlen hat. Bei den Festnahmen stellt sich heraus, der Jugendliche in der Blutlache ist 17 Jahre alt. Um ihn zu schützen, nennen wir ihn Darius. Für seine Diebstähle wurde er vom Essener Landgericht zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und nach Litauen zurückgeschickt. Doch das ist nur ein Teil seiner Geschichte. Bei den Ermittlungen wurde klar, er ist nicht nur Täter, sondern auch Opfer von Menschenhandel, schildert Kriminalhauptkommissar Markus Haar.
Nach den Durchsuchungs- und Sicherstellungsmaßnahmen in Deutschland und in Litauen haben wir Chatverkehr und Telefongespräche gehabt, aus denen klar hervorgeht, dass sie also richtig massiv geschlagen worden sind ins Gesicht, mit Faust und teilweise mit Tritten.
Damit die jungen Männer nicht aussteigen konnten, wurden ihnen die Pässe abgenommen und horrende Schulden für Miete und Lebensmittel angelastet und sie sollten Nachfolger liefern. Bei unseren Recherchen in Litauen zeigt sich, sie kommen aus armen Verhältnissen und werden mit falschen Versprechen angelockt. Dass sie Gewalt und Druck erwartet, ahnen die jungen Männer nicht. Die Mutter von Darius lebt von Sozialhilfe und ist krank. Sie hatte keinen Einfluss auf ihn. Aus Angst vor seinen Peinigern erzählte Darius ihr nichts.
Ich habe keine Angst und möchte so viele Mütter wie möglich warnen, weil die Zeiten werden immer schwieriger und immer jüngere Kinder werden in solche Sachen reingezogen. Das ist ein Jammer.
Anders als in Deutschland ist den litauischen Behörden das System schon länger bekannt. Allein in der Stadt Kaunas, aus der auch Darius stammt, konnten Fahnder in den vergangenen 2 Jahren 20 Fälle ermitteln. Und sie arbeiten dort bereits mit Hilfsorganisationen zusammen. Christina Misinjene, die Leiterin der Caritas in Litauen, spricht von über 30 Hilfesuchenden im Jahr und bemerkt einen rasanten Anstieg. Die Banden arbeiten international. Aus ihrer Sicht sind junge Männer wie Darius auch Opfer, obwohl sie stehlen oder einbrechen.
Wenn diese Jungs in das andere Land kommen, können sie oft die Sprache nicht, haben kein Geld und können nicht um Hilfe bitten. Sie sind also schutzbedürftig. Darum denke ich, dass wir mit anderen Ländern zusammenarbeiten sollten und lernen zu verstehen, wie diese Form des Menschenhandels funktioniert.
Über die Dimension haben deutsche Behörden kaum Kenntnisse, denn bislang gibt es keine gesetzliche Grundlage, solche Hintergründe von Diebesbanden auch anzuklagen. Das Bundeskriminalamt geht aber von einem großen Dunkelfeld aus. Verurteilt und damit erfasst wurden bisher nur die Diebstähle, nicht aber der Menschenhandel, der dahinter steckt. Ein entsprechendes Gesetz wird in Deutschland in wenigen Wochen in Kraft treten.
Denise Friese berichtet aus Essen. Bei der Tour de France, da stand heute am französischen Nationalfeiertag die 12. Etappe an, die Königsetappe auf den Mont Ventoux in der Provence. Und die endete mit einem spektakulären Zwischenfall für Christopher Froome, den Mann im gelben Trikot. Holger Gerska.
Froome ist da halbwegs gut durchgekommen. Er hat gar kein Fahrrad mehr. Christopher Froome läuft. Das hat es noch nie gegeben bei der Tour de France. Christopher Froome, haben Sie das Rad irgendwie weggenommen? Froome läuft den Berg hoch, die letzten Meter. Unglaublich, wie ein Marathonläufer, wie ein Jogger. Nie da gewesen, solche Situationen. Wann bekommt er ein weiteres Rad? Christopher Froome zu Fuß unterwegs, auf dem Weg in Richtung Gipfel. Natürlich ein totales Chaos. Natürlich auch eine Schwäche der Organisation, dass so etwas passieren kann im Rahmen einer Tour de France. Jetzt kommt ein neutrales Motorrad, aber die haben kein ganzes Rad, die haben nur Laufräder, Vorderrad, Hinterrad, aber noch kein Fahrrad für ihn, was er jetzt nutzen kann, um den Zielstrich hier zu erreichen, hier oben am Mont Ventoux. Was sind das für verrückte Geschichten? Unglaublich, sowas hat es mit Sicherheit noch nicht gegeben bei einer Tour de France. Jetzt stehen sie da, die Polizei versucht alles zu sortieren und zu ordnen, aber es ist sicherlich hinterher so, dass die Jury das Wort haben wird, denn das kann ja nicht sein, dass ein solcher Vorgang entscheidet über Wohl und Wehe einer Tour de France. Nairo Quintana erreicht jetzt gleich das Ziel. Er wird jetzt Vorsprung herausfahren auf Froome. Aber wie das alles gewertet wird, das werden wir später erfahren. Ein denkwürdiger Nachmittag am Mont Ventoux.
Holger Gerska war das, ein sehr aufgeregter Holger Gerska von der Tour de France. Das Rad, das hatte Christopher Froome übrigens verloren, als er im Zuschauergedränge vor dem Ziel in ein vor ihm stoppendes Motorrad gekracht ist. Und das gelbe Trikot, das hat die Jury des Rennens inzwischen entschieden. Das gelbe Trikot, das darf der britische Titelverteidiger behalten. Und das bleibt auch noch nachzutragen, diese Etappe der Tour de France hat der Belgier Thomas de Gent gewonnen. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.